Hallo und herzlich willkommen in der Gamer WG. Ja, es ist hier 3 Wochen und wie auch in der Vergangenheit auch hat Microsoft soeben von den großen Pressekonferenzen der Haupthersteller letzten Endes den Reigen eröffnet und wir haben uns ja wie vom heimischen Kamin zusammengefunden und spannend geguckt, was Microsoft so angekündigt hat. Und mit wir meine ich noch den Roman. Hallo Roman.
Ja, hallo Thomas. Zusammen angeguckt, zusammen mitgefiebert, gehofft, dass am Ende noch was Spannendes kommt. Und ihr hört das jetzt von uns hier beim Gamer WG Podcast. Willkommen auch an die Hörer und willkommen der Maurice.
Ja, hallo ihr beide. Hallo liebe Hörer. Es war eine sehr, sehr eng geschnürte Pressekonferenz. Wir haben mit einer Stunde gerechnet, aber ich glaube, wie letztes Jahr gingen die 1,5 Stunden. Und wieder mal Hut ab für Phil Spencer. Game nach Game wurde gezeigt und es gab viel zu sehen heute.
Da hast du auf jeden Fall recht und wir haben fleißig mitgeschrieben. Ich denke, wir werden die einzelnen Positionen auch durchgehen, aber ich glaube, wir müssen mit dem Knaller der Pressekonferenz beginnen, weil das brennt dann doch ein wenig auf der Zunge. Am Ende der Pressekonferenz ist dann vielleicht nicht ganz überraschend, aber trotzdem erlösend für die Fans eine neue Xbox, nämlich Project Scorpio. Auch mit diesem Namen, der schon vorher durchs Netz gegeistert ist, angekündigt worden. Und was hier angekündigt worden ist, ist von Microsoft schon selber als wahres Monster betitelt worden, nämlich einfach die fetteste Gaming-Konsole ever, ever, ever. Und um mal so ein paar Daten an die Hand zu geben, was hier gesagt worden ist, wir haben hier 8 Cores, die GPU mit 6 Teraflops befeuert. Also massig Leistung, die dort in der Rückhand ist. Und so wie das aussah, man hat so ein paar technische Bilder gesehen, sah das schon eher so aus, als ob da eine High-End-Grafikkarte irgendwie innerhalb von einer Konsole verbaut ist, so vom Lüftersystem her. Und es waren auch jede Menge Entwickler, nicht nur eben von Microsoft, sondern auch Fremde. Der Typ, der die EA-Pressekonferenz abgehalten hat, ist mir direkt aufgefallen. Ich glaube, irgendeiner von Oculus war da, genau. Also es waren diverse Entwickler da, die sich natürlich bezahlterweise sehr freudig über dieses neue Produkt geäußert haben. Aber was ist euer erster Eindruck, wenn ihr jetzt an die Scorpio denkt? Vielleicht erstmal positive Eindrücke, bevor wir jetzt mit dem Shitstorm starten.
Ja, ich fange mal an. Also ich bin sehr gehypt. Es gab ja schon vor der Konferenz gab es ja schon seit Wochen Gerüchte zu der Konsole und ich habe tatsächlich die ganze Zeit während der Konferenz nur darauf gewartet, dass sie endlich was dazu sagen und alles in allem bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich bin halt einer, der von sich selbst gern behauptet, er sei eine Grafikhure und gleichzeitig möchte ich mir den Stress und den Preis eines PCs nicht geben. Von daher bin ich doch sehr zufrieden. Man muss halt abwarten, wie das jetzt genau sein wird mit der Konsole, wenn sie denn erschienen ist. Es wurde ja zum Preis nichts gesagt, so gar nichts. Und wir haben ja auch das endgültige Design und so nicht gesehen. Sie haben auch ständig über VR-Support gesprochen, was ich grundsätzlich super cool fände. Vor allem, weil ja bisher Microsoft im Gegensatz zu Sony zu VR relativ wenig gesagt hatte. Ich fand es halt nur schade, sie haben leider nichts gesagt dazu, in welcher Form VR. Also ob sie selber eine Brille machen, ob es Oculus Rift wird, ob es vielleicht HTC Vive wird. Muss man mal gucken. Auf jeden Fall bin ich aber sehr, ich bin voller Vorfreude, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube schon, dass insbesondere was den VR-Bereich angeht, Oculus sicherlich seinen Teil beisteuern wird. Die waren ja an anderer Stelle noch, das kommen wir gleich noch später zu, in der PK zu sehen. Und ich glaube, dass da die Partnerschaft schon sehr eng ist. Ob es dann eine eigene Version wird oder nur Original-Oculus, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass da jetzt nicht von heute auf morgen komplett neues Technikgerüst aus dem Boden gestampft wird. Und das ist an anderer Stelle auch das Schöne, weil es ist direkt gesagt worden, dass die Peripherie der Xbox One nach wie vor funktionieren wird. Das heißt, gerade wer sich jetzt so wie wir hier einen fetten Elite-Controller und so weiter geholt haben, das scheint alles wohl weiterhin zu funktionieren. Und man hat auch, so wie es schon vorher als Gerücht gemunkelt wurde, eher von einer Evolution in einem Ökosystem gesprochen, die eben ähnlich wie bei einem iPhone oder iPad jeweils mit einer neuen Iteration einfach mehr Leistungen zur Verfügung stellt. Es einem hier ermöglicht, sowohl Freundeskreis, Spiele und alles upgrade-mäßig mitzunehmen. Inwiefern das auch nach unten hin möglich ist, scheint in der Hand der Entwickler zu liegen, ob eben Spiele teilweise dann nur noch auf neuen Systemen laufen oder eben vielleicht eher auf allen Plattformen, aber dafür dann etwas schöner auf der neuen. Da muss man sicherlich abwarten. Aber allein, dass eben so Peripherie und so nach wie vor funktioniert, finde ich da auch schon einen sehr schönen Zug. Wie hast du das denn empfunden, Maurice?
Ich bin sehr unentschlossen, weil sie zu wenig gezeigt haben im Endeffekt. Das war mehr ein, ihr habt richtig gehört, es stimmt alles, was über Scorpio gesagt wurde. Wir haben ein fettes Upgrade im Xbox-Lineup parat. Aber das Ding wurde für die Holiday-Season 2017 angekündigt. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und ich fand das ein bisschen seltsam positioniert, weil sie im selben Atemzug, also in derselben Konferenz, am Anfang die Xbox One S angekündigt haben, die für Interessierte an der Marke Xbox dadurch relativ irrelevant und fast schon uninteressant wurde, muss ich irgendwo gestehen. Ich bin heißer auf Scorpio als auf die Xbox One S. Und ich möchte lieber sehen, was die Scorpio zu bieten hat, als zu sagen, okay, ich zahle jetzt nochmal 300 plus Euro für eine Xbox One S und muss dann im schlimmsten Fall, wenn ich die geilen Spiele haben will, nächstes Jahr schon wieder upgraden. Also ich bin sehr gespannt, was Scorpio letztlich wird, wie es aussieht, was man bekommt, wie man es bekommt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Ökosystem funktionieren soll, wie du schon gesagt hast, dass alles miteinander irgendwo noch kompatibel ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das letzten Endes in der Umsetzung funktioniert.
Da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Also sieht man, wenn wir schon mal bei der Slim sind, bei der Xbox One S, als sie die am Anfang gezeigt haben, ich muss sagen, gerade in der Grafik und wie viel kleiner die ist und dass das Netzteil verbaut ist diesmal, fand ich alles super. Und gerade das 4K Video, die Videodarstellung bzw. Blu-ray-Darstellung, und ich dachte mir am Anfang schon, okay, gut, vielleicht nicht sofort, aber spätestens, wenn irgendwann die Garantie meiner Box abgelaufen ist oder die kaputt geht, hole ich mir die Xbox One S. Oder vielleicht auch mal in so einem Tauschangebot, es gibt ja gewisse Einzelhandelsketten, die bieten das ja an. Und in dem Moment, wo sie die Scorpio gezeigt haben, dachte ich mir, okay, gut, und damit ist die Xbox One S für mich gestorben. Warum sollte ich mir Weihnachten 2016 eine Xbox One S kaufen, wenn ich ganz genau weiß, dass in einem Jahr eine Scorpio-Konsole kommt, also eine Konsole, die einfach viel, viel leistungsstärker ist
und ja, und die aber auch alles, was die Xbox One S abspielt, auch abspielt, aber halt im besten Fall oder im schlimmsten Fall, je nachdem, wie man das sehen will, mehr.
Ja, ich kann ja verstehen, dass man die Xbox One S als, ich sag mal, günstige Alternative vielleicht anbieten möchte, aber dafür ist sie dann mit 299 Euro zu teuer.
Wo man die normale Xbox One für mittlerweile 250 bekommt.
Ja. Ja gut, man darf nicht vergessen, da ist 4K-Abspielmöglichkeit mit drin. Das betrifft mich jetzt mit meinem Fernseher weniger. Derjenige, der die Voraussetzung hat, für den mag das sich schon lohnen, weil andere Geräte, die 4K nativ ja abspielen können, sind zum Beispiel von Amazon die dicke Box, die kostet auch ein Huni. Das heißt, wenn du deine alte Konsole eintauschst, vielleicht mit so einem Tauschprogramm, wie du gerade meintest, Roman, kommst du ja annähernd auf das Gleiche raus, plus du hast ein neues Gerät, da mag sich das vielleicht lohnen. Also ich glaube, das ist so der Fokus. Wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, ob in der Slim dann ein HD-Laufwerk, also ein UHD-Laufwerk mit drin verbaut ist oder nicht. Weil auch da hat man sich ja schwammig ausgedrückt. Es war von einem Preis ab 299 die Rede. Ich habe so ein bisschen, was heißt die Befürchtung, aber ich denke, dass das eben davon abhängt, wie viel man zahlt, was dann da auch drin ist wirklich. Ne?
Ja, muss man mal gucken. Die haben da dazu leider nichts Genaues gesagt.
Ja, aber dann weißt du, am Horizont steht die Scorpio, wo du halt nicht nur die 4K Blu-Rays gucken kannst, sondern auch mögliches 4K-Gaming drauf hast. Und dann und weiß ich nicht, ob sich die Xbox One S wirklich anbietet.
Ja. Ja gut, so ein Jahr ist lang. Wenn du jetzt ein Jahr lang, oder anderthalb Jahre sind es ja noch fast, keine 4K-Serien gucken kannst, du hast den Fernseher da schon und du hast auch Netflix, ja warum nicht? Also ich sag mal, ist ja immer die Frage, wie viel man bereit ist, für sein Hobby da zu investieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen Sinn macht. Jetzt sicherlich nicht in der Masse der Leute. Ne?
Ja. Muss man halt mal abwarten. Sie haben zur Xbox One S deutlich mehr gezeigt als noch zur Scorpio, aber im Prinzip die wichtigsten Fragen sind leider halt immer noch offen. Von daher, da muss man echt gucken, was jetzt, sagen wir mal so, im Abgang der E3 vielleicht noch an Infos über Microsofts eigene Channels veröffentlicht wird. Interessant, ja. Wenn wir schon mal bei der Hardware sind, muss ich tatsächlich auch noch ihre Kampagne mit den Controllern erwähnen. Die kam ja relativ schnell nach der Xbox One S ja auch vor. Du kannst jetzt quasi über den hauseigenen Microsoft Shop Controller bestellen und die dann customizen, was die Farbe und die Farbgebung angeht, in angeblich zumindest 8 Millionen verschiedenen Varianten. Weiß nicht, ob ich das jetzt brauche. Ganz ehrlich.
Ich wüsste zu gern, wie viel du draufzahlen musst für eine eigene Farbe.
Ich rechne mit 100 Euro. Ich weiß nicht, wer jetzt hier von unseren Zuhörern in der Nähe von Köln lebt oder in Köln. Der Saturn zum Beispiel bei uns in der Innenstadt, der bietet das an. Du kannst bei denen einen Controller kaufen und denen direkt sagen, in welcher Farbe du den haben willst und wie sie den customizen wollen. Ne? Und die haben so ein paar Ausstellungsstücke davon draußen stehen. Das sah sehr ähnlich aus wie die Controller, die sie bei Microsoft gezeigt haben. Und bei Saturn hast du zum Beispiel für diese Controller, da zahlst du zwischen 130 und 170 Euro. Und wenn Microsoft mit diesen Custom-Controllern auch nur unter den 100 Euro fällt, dann sind sie auf jeden Fall günstiger als die Konkurrenz.
Du zahlst für einen normalen Controller schon 60 Euro. Das ist ein Vollpreistitel.
Ja.
Und ich finde, unter 100 Euro ist immer noch zu teuer. Ich finde es schon happig, die 60 Euro für zwei. Also ich habe jetzt einen zweiten PS4-Controller gekauft und das war schon, da habe ich wirklich schon mit mir gekämpft, die Menge an Geld dafür auszugeben. Ich finde das unverschämt, wie scheiße teuer
halt,
das Zeug ist.
Kommt halt darauf an, im Endeffekt auch wieder, wie viel wert es dir ist. Ich meine, man hat ja auch zum Beispiel gesehen, du kannst ja auch quasi eigene Sachen eingravieren, wie zum Beispiel ein Gamertag oder so. Ich meine, wenn du, weiß nicht, ein Profi-FIFA-Spieler bist, der irgendwie damit sein Geld verdient, dass du dann irgendwie einen Controller in deinen Farben mit deinem Profilnamen drauf hast, da könnte ich das verstehen, aber so für den, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher sehe ich da keinen Nutzen drin.
Ja, man muss auch immer sagen, im Vergleich, wir haben halt ein sehr günstiges Hobby letzten Endes. Also jeder, der Autoschrauber ist, der kauft sich einen Satz Alufelgen für 600 Euro oder mehr. Da ist der Controller quasi Peanuts. Ne? Also wenn man in anderen Bereichen anfängt zu tunen, da ist Konsole schon vergleichsweise günstig. Und ob es dann einem wert ist oder ob man eben das Geld überhaupt aufbringen kann oder möchte, ist natürlich letzten Endes immer eine persönliche Sache. Mir wäre es das sicherlich nicht wert, aber wie gesagt, da kann man, glaube ich, jetzt nicht pauschal sagen, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Das ist einfach so ein persönliches Ding.
Ich nicht weiß, ist, um was es für einen Controller sich handelt. Um den Normal oder den Elite? Oder kann
sieht
man
nach dem Normalen
aussuchen?
Nee, das war der Normale, weil da waren oben Plastiktasten, sofern die nicht aus schwarzem Aluminium jetzt auf einmal sind, wird es der normale gewesen sein.
Okay.
Aber vielleicht nochmal zur Leistung der neuen Konsole. Ich finde es da eigentlich auch an sich gut. Ihr sagt, es ist nicht so viel gezeigt worden, das stimmt erstmal. Letzten Endes ist nur das, also eigentlich haben die überhaupt keine Infos rausgerückt, außer dem, was man ja gerüchtemäßig schon wusste. Das heißt, eigentlich ganz geschickt, ne? Ohne was Neues zu erzählen, hat man trotzdem Infos rausgegeben. Und ich bin eigentlich froh, dass man keine Spielszenen oder irgendwas gesehen haben, weil ich vermute, wenn das vernünftig gewesen wäre, was sie gezeigt hätten, hätte das alles, was man davor anderthalb Stunden lang gesehen hat, in den Schatten gestellt. Und insofern kann man sich jetzt auf irgendetwas freuen, was man noch nicht so genau definieren kann, aber man hat trotzdem nicht das, was vorher gezeigt worden ist, dadurch irgendwie so noch runtergeputzt.
Ja. Vor allem lässt man sich ja auch quasi, sagen wir mal, Spielraum dahingehend, dass man bis zu dem einen Jahr ja auch noch Sachen verändern könnte. Ich meine, bei Sony, da wissen wir ja auch schon, dass eine neue Konsole kommt. Und jetzt hat man theoretisch noch genug Zeit. Man hat nicht so viel verraten, als dass man im Notfall auch noch auf Sony reagieren könnte.
Auf Microsoft.
Ja, nur man muss...
Nein. Ich meine, Microsoft hat so wenig über die Scorpio gesagt. Wenn jetzt zum Beispiel Sony die Daten zu der PS4 Neo rausrückt und Microsoft merkt, wir hinken schon wieder hinterher, haben sie ja immer noch ein ganzes Jahr lang Zeit, das wieder aufzuholen.
Ja, wobei, da verspreche ich dir, das kann nicht passieren großartig, weil die nämlich das gemacht haben, was ich liebe. Die haben einfach das fucking Beste genommen, was es am Markt gibt, und da reingepackt. Das ist nämlich ja von der Leistung her ein 980er GeForce Ti. Und die einzige Karte, die heute stärker ist, ist ja die, die jetzt quasi gerade an den Markt kommt. Das ist diese 1080er-Karte. Mhm. Und die alleine kostet ja 700 Euro und muss in einem riesen PC mit riesen Netzteil. Also letzten Endes, die haben einfach ja das Beste genommen, was es am Markt gibt, und da jetzt erstmal reingepackt. Ich glaube nicht, dass du da jetzt innerhalb von von wenigen Monaten auf einmal mit was anderem daherkommen kannst, was dann die Leistung letzten Endes tatsächlich nennenswert in den Schatten stellt, wie es ja bei der Xbox One und der PS4 dann tatsächlich ja irgendwo passiert ist, ne?
Ja.
Oder seht ihr das anders?
Nö, also diesbezüglich, da stimme ich dir schon zu. Ich bin halt vor allem sehr gespannt darauf, wie die Konsole am Ende aussehen wird, weil du natürlich für diese Menge Hardware, für diese Power, die du am Ende, die sie halt angekündigt haben, die braucht einfach ihren Platz. Und da bin ich...
Da gehe ich von aus.
Ja. Da bin ich echt gespannt, was sie dann designtechnisch daraus machen.
Die normale One war ja schon so ein VHS-Rekorder.
Ja.
Und die Scorpio ist denn...
Die ist Alter, schön, die One. Die One ist schön.
Vielleicht wird die Scorpio ja auch aus zwei Teilen bestehen. Du hast einmal einen dicken, fetten PC-Teil, der irgendwo versteckt stehen kann, und dann ein kleines Streaming-Gerät unterm Fernseher.
Das würde ich widerlich finden.
Weil ich auch, aber wir reden hier von einem riesigen Klotz.
Ja, ich glaube, so riesig muss der nicht sein, wenn der, also klar, der wird, ich könnte mir schon vorstellen, dass die auch in einem Jahr mit noch etwas verbesserter Technik noch immer etwas fetter wird als eine aktuelle Xbox One, aber ich glaube auch nicht, dass du da jetzt tatsächlich dir einen PC neben den Fernseher stellen musst. Das wird sicherlich schon eine ähnliche Dimension haben, oder?
Also. Aber wo wir ja schon mal jetzt bei der Hardware waren, sie haben ja auch einiges softwareseitig angekündigt, was uns jetzt im Xbox One System, quasi in der Systemumgebung, erwartet. Und möchtet ihr da vielleicht drauf reingehen? Also ein paar Features, die sie jetzt wirklich angekündigt haben, da freue ich mich tatsächlich drauf. Es ist, sagen wir mal, nichts Großes, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das im Spielealltag auf jeden Fall das Leben erleichtert.
Ja, also du meinst diese Gruppenfeatures, die jetzt mit dem Betriebssystem eingeführt werden.
Ja, also ich meine ja, die haben ja softwareseitig einerseits dieses Xbox Play Anywhere angekündigt, und andererseits haben sie ja noch drei neue Features für diese ganzen Gruppensachen angekündigt, genau.
Ja. Ja gut, also zum einen soll jetzt ja scheinbar zukünftig der Spieler sich selber aussuchen können, wenn er den dann digital gekauft hat, auf welchem Windows-Gerät er spielt. Und teilweise bei Spielen wie Minecraft und Co. geht es ja sogar noch darüber hinaus. Da kann man dann ja sogar dementsprechend scheinbar auf Android, Apple-Geräten oder selbst auf Oculus VR-Geräten alles zusammen spielen. Aber interessant ist halt, dass du mit einem Kauf von einer digitalen Version, so wie es eben auch zuletzt dann schon ja ausprobiert worden ist, dann neben der One-Version direkt die PC-Version per Code oder so direkt dazu erhält. Ist natürlich ganz schön, wenn man den passenden PC hat, wenn das dann auch etwas besser von der Performance her funktioniert als beim letzten Spiel. Ich überlege gerade, wie es hieß. Nicht Overwatch, aber auch mit O. Wie hieß das Zeitreisespiel?
Quantum Break meinst du?
Quantum Break, genau. Da habe ich ja reingeguckt, das lief ja quasi grottenschlecht auf meinem PC, der jetzt zwar sicherlich kein High-End-Rechner ist, aber auch jetzt keine Schrottmühle.
Ja, aber gut, klar, aber zumindest eine Option. Overwatch, jetzt hast du mich damit angeschickt. Quantum Break war ja, ich sag mal, der erste große Versuch, das so zu machen. Und ich glaube schon, dass jetzt Spiele, die wir ja noch besprechen werden, die jetzt angekündigt worden sind für das Programm, wenn sie halt nativ mit diesem Hintergedanken entwickelt werden, dass das dann auf jeden Fall in Zukunft auch besser funktioniert.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, in Kombination mit den anderen Features, die ja, sagen wir mal, Xbox-Besitzer schon haben, ist das echt praktisch. Also als Beispiel zum Beispiel ist, ich habe zwei Xbox Ones zu Hause, eine für mich, eine für meine Verlobte, damit wir zusammen spielen können. Und wenn man sich das digital kauft und in einer Familie drin ist, dann kaufe ich mir das einmal und sie hat die Version kostenlos. Und wenn ich das dann noch auf einen PC übertrage, dann hast du im Prinzip, sagen wir mal, der Bubele spielt am PC, die anderen zwei in der Konsole, du hast mit einem Kauf deine komplette Familie abgedeckt. Und das kann auf Dauer, je nachdem welches Spiel das ist, schon sehr schonend für dein Portemonnaie sein.
Ja, also jeder, der nicht physisch sammeln möchte, hat da auf jeden Fall den Vorteil, dass er dann zwei Versionen auf einmal bekommt, ne?
Ja, genau.
Ja, andere neue Features waren Clubs, die eingeführt wurden. Ich fasse die mal zusammen. Dann Looking for Group und Arena. Was hat dir davon gefallen, Maurice? Oder hast du da gar keine Meinung zu?
Ich habe mir eine Frage dazu, weil ich meine, mit einem der letzten PlayStation 4 Updates gab es auch Clubs oder Gruppen, eins von beiden. Und das klang sehr ähnlich von der Idee her, allerdings mehr mit Spielefokus statt Freundesfokus, wo es auf der PS4 ja eher darum geht. Ich habe es nicht genutzt, deswegen habe ich keine Ahnung, wie das genau abläuft.
Ich leider auch
aber
nicht.
Aber halt Gruppen zu erstellen. Und bei den Clubs wirkte das mehr so, als wäre das spielespezifisch zu sagen, okay, hey, ich finde wie im Miiverse, weißt du, da gibt's auch diese einzelnen Kategorien pro Spiel und du kannst sagen, hey, ich bin großer Fan von dem Spiel, da gibt's einen Stern drauf und ich bekomme jetzt immer, wenn es neue Nachrichten zu dem Spiel gibt, in meinem Miiverse-Account die Nachricht halt oben angezeigt. Und das klang sehr danach, dass du halt sehr spielspezifisch dir dann die Infos und Termine für Add-ons und so weiter und so fort, für Turniere und sowas raussuchen kannst. Und das macht das Ganze nur noch übersichtlicher, weil Kai hatte sich, glaube ich, letztens beschwert, dass das ein bisschen unübersichtlich ist. Und ich glaube, alles, was da dem zugutekommt, dem Finden von Spielern, was wir hatten, und von Spielen, den Gruppen von Spielen, kommt da dem Zocker einfach nur entgegen.
Ja, also was ich mir davon verspreche, und das soll ja in die Richtung gehen, ist eigentlich so ein Feature, was für meine Begriffe schon längst wieder überfällig ist. Auf der ersten Xbox gab es damals, als man online gespielt hat bei PGR, gab es eine Lobby. In der Lobby waren nur Deutsche drin, was den halt wirklich großen Vorteil hatte, dass man dort dann auch sich direkt verständigen konnte. Wir hatten sehr lustige Abende, es war so ungezwungen. Jeder war da mit seinem Headset drin, man konnte sofort losplaudern. Wenn ich heute zum Beispiel bei Overwatch reingehe, habe ich ein wildes Sprachgemisch, und ja, das macht's einfach für viele abschreckend und auch umständlich. Und selbst wenn man dann da auf Englisch reinspricht, irgendwie so wirkliche Antworten kommen nicht. Und ich kann mir vorstellen, gerade mit so einem Feature wie Looking for Group, dass dann aber auch so ein Spiel wie Overwatch, um bei dem Beispiel zu bleiben, wo du auf eine Sechsergruppe letzten Endes angewiesen bist, die sich gut zusammenstellt. Und wenn du dann noch sowas angeben kannst wie Looking for Group, Sprachkreis Deutsch oder kann ja jeder selber sich aussuchen, ob er da Englisch noch mit reinnimmt oder auch nicht, dass du dann sehr schnell wieder schöne Gruppen finden kannst. Das habe ich bei WoW auch so geliebt. Eigentlich, dass du damals, als die Server noch einzeln waren, dass du Freundeskreise und Clubs dort aufbauen konntest und dich einfach gefunden hast zum gemeinsamen Spielen. Und das ist eigentlich ein Feature, was ich so bei diesem randommäßigen Einsteigen in irgendwelche Spielgruppen oder Spiele kaum noch ergeben hat. Und wenn man das da wieder ein Stück weit zurückfindet, fände ich echt cool mit diesem Looking for Group Feature.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen.
Denn auch für so Spiele wie The Division oder so, ich glaube, das ist wäre Gold wert, ne? Also,
ja, oder also bei, ich habe ja Division sehr, sehr lange gespielt, bestimmt so an die 100, 150 Stunden. Und oh ja, gerade da hat es sich wirklich, also gerade da hast du halt diese Option vermisst, weil wir halt, klar, wir hatten eine Gruppe von Standard-Mitspielern, aber die haben natürlich nicht immer Zeit. Und gerade wenn du dann irgendwie aber mindestens 4 Spieler brauchst, um eine Aktivität zu starten, und ausgerechnet der 4. Platz ist frei, Ihr seid zu dritt online, ihr wollt spielen, der letzte Platz ist frei. Gerade für sowas ist dann natürlich so eine Looking for Group Option richtig praktisch, weil dann sagst du da, suche einen Spieler da und dafür bitte auf Deutsch und schon läuft so ungefähr. Also das stelle ich mir sehr praktisch vor, gerade eben für ja. Multiplayer-Dinger.
Oder auch Destiny. Ich meine, das war ja auch so ein blödes Spiel, wo du auf eine Gruppe angewiesen bist. Es gibt aber keine Gruppensuchfunktion im Spiel. Also beziehungsweise es muss ja dann alles über die Friendlist gemacht werden. Nee, also das scheinen schon sehr sinnvolle Features zu sein. Und dann gibt's ja noch diesen Arena-Modus. Arena scheint ja so eine Art Turniersystem zu sein, was aber den Haken hat, dass die Spiele das, so wie das sich anhörte, implementieren müssen. FIFA als großer Name ist erwähnt worden, aber da bin ich immer skeptisch, inwiefern die Hersteller von Spielen da gerne so ein bisschen das Ruder aus der Hand geben, weil scheinbar werden diese Turniere dann ja über dieses Microsoft-System abgehalten. Für den Spieler sicherlich kein Problem, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da jeder Spielehersteller am liebsten natürlich die Spielerschaft wiederum an seinen eigenen Spielekosmos ketten würde.
Ja, muss man mal gucken, vor allem weil doch EA gestern auf ihrer Konferenz quasi genau sowas angekündigt haben, wie diesen Arena-Modus, nur dass sie es halt so Championship-mäßig aufgezogen haben für eben E-Sports und so, aber im Prinzip wirkt es für mich wie genau das.
Ja. Ja, also für mich Highlight an der Stelle auf jeden Fall Looking for Group und Clubs.
Ein bisschen komisch, muss ich halt dazu sagen, fand ich es, dass sie das mit der Hintergrundmusik erwähnt haben und Cortana, weil das ja schon länger bekannt war und das jetzt nicht unbedingt die Bomben-Features sind, die ich stolz auf einer E3 präsentieren würde.
Ja, vor allem das Musikding ist halt auf der 360 Standard gewesen. Du konntest einen USB-Stick reinstecken, Project Gotham Racing starten und dann Musik vom USB-Stick abspielen.
Ja, ja,
also ich finde nicht, dass das das ultimative Feature ist, was man da groß hat ankündigen müssen.
Auf der anderen Seite, ich bin ja in diesem Preview-Programm und man kann da ja in den Foren immer posten, was man sich wirklich wünscht. Und Hintergrundmusik ist zumindest seit mindestens einem Jahr schon ständig auf Platz 1. Ich finde es schon schön, dass sie das zumindest nachimplementieren. Ich finde es nur verrückt, dass es nicht von Anfang an dabei war und
das jetzt ist mein
so
Punkt.
Eine große
genau.
Nummer gemacht wird.
Das ist mein Punkt, dass sie halt sagen, oh, das ist jetzt ganz neu, das war bei der 360 Standard. das ist ein bisschen komisch.
Ja.
Na gut, wollen wir eventuell zu den Spielen rübergehen?
Ich würde sagen, ja. Eine gute Idee. Das erste Spiel, was dann an der Stelle präsentiert worden ist, wäre Gears of War 4, was sich seit letztem Jahr sehr positiv entwickelt hat. Also gerade wer im letzten Jahr noch das Düstere und Dunkle moniert hat, ist dieses Jahr von einem Effektgewitter überrascht worden, was tatsächlich dann auch ein Sturmgewitter war, denn irgendwie diese Gruppe von Marines hat sich so über eine Art Brückenlandschaft nach vorne gekämpft, wo jederzeit der Sturm so stark war, dass selbst Leichenteile der Gegner, die man gerade weggemetzelt hat, dann sich in die Luft erhoben haben und einem um die Ohren geflogen sind, einigermaßen physikalisch korrekt. Und ja, sah auf jeden Fall deutlich spektakulärer aus als im letzten Jahr, hat sich aber von den Wurzeln eines Gears of War jetzt nicht nennenswert entfernt, was gut und schlecht in einem ist. Meine Meinung zum Titel ist, dass das, was ich gesehen habe, zwar Appetit gemacht hat, aber keine Begeisterungsstürme hervorgerufen hat. Wie habt ihr es gesehen?
Es ist genau das, was man erwartet hat. Es war Gears. Sie haben es im Koop gespielt, was mich ein bisschen gewundert hat bei einer Mechanik. Es gab eine Szene, wo ein Katapult bedient werden musste und der andere Spieler hat dann die Katapultgeschosse in der Luft abgeballert. Wie das dann mit der Rollenverteilung ist, wenn man es alleine spielt. Aber ansonsten, das Einzige, ich bin gar nicht mehr das Gears of War Tempo gewöhnt, das war sehr langsam, aber was sie gezeigt haben, und da bin ich gespannt, wie das sich im finalen Spiel auf Dauer machen wird, ist viel Physikspielereien. Das hat ihr gelobt, zu Recht, was sehr cool aussah. Da war zum Beispiel ein Kran im Hintergrund, der gerade so eine leere Röhre dran hatte und die konnte man dann aktivieren, was dann durch den Wind, der da vorhanden war in der Szene, das schön ein bisschen rumgewirbelt hat und Gegner mitgenommen hat. Die Frage ist nur, wie viel ist davon tatsächlich im finalen Spiel zu sehen? Wie viel Physikspielereien, wie viel rumtricksen kann man, anstatt halt nur stupide zu ballern? Wie viel kann man sagen? Wie viel kann man die Umgebung mit einbeziehen? wie viel Wert hat das und wie gut wird das letzten Endes umgesetzt, weil das, was sie gezeigt haben, sah cool aus. Ich hoffe nur wirklich, dass das im finalen Spiel auch konstant durchgezogen wird, immer mit ein paar kleinen verrückten Ideen.
Ja, ich meine, jetzt sagt man immer schnell Scheiß auf die Story, aber auch bei einem Shooter interessiert mich tatsächlich dann, wenn es denn dann eine Story gibt, auch eine Story. Und zumindest da war ja noch ein echter Knaller am Ende der Präsentation zu sehen, denn ein alter Bekannter, den ich eigentlich als tot erachtet hatte, saß dann auf einem Stuhl. Oder vielleicht war es ein Klon. Echt?
Ich hatte das überrascht?
Das hat mich auch überrascht.
Es gab schon vor 4 Monaten einen Teaser-Trailer, in dem man quasi schon gesehen hat, dass man Marcus Fenix Kind spielt. Das war
ja,
schon
ja,
seit
aber
3 Monaten.
Das ja, das aus, Kind. Würde er schon sterben in dem Trailer.
Und da
ich bin
für
auch
mich
davon ausgegangen, dass er tot ist.
Ja genau, da war für mich direkt klar, okay, man hat die Fahne weitergegeben, in dem Spiel spielst du den Sohn. Gut, so wird's ja auch sein, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass Marcus
naja,
Fenix
die
komplett Geschichte ist. Die Tochter?
Nee, ja, den Sohn spielt man.
Den Sohn.
Nein, man spielt die Tochter, weil die erzählt doch am Anfang von der Gameplay-Präsentation noch von wegen, ich will meine Mutter rächen, sie wurde mir und meinem Vater entrissen und ich werde dafür Rache üben.
Aber er sagt einen jungen Namen.
Er Welcome sagt am back, Ende bla, bla, bla. James, aber es ist nicht unüblich, Mädchen einen jungen Namen zu geben. Es könnte auch sein, dass sie irgendwie, weiß nicht, Vanessa James heißt und er nennt sie aber immer nur James, weil ihm der Name mehr gefällt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es um den Sohn geht. In dem Teaser, den du angesprochen hast, war das so, die haben zusammen diesen Baum eingepflanzt und dann gab's einen Donner oder einen Blitz oder irgendwas. Und dann hat man gesehen, dasselbe Haus mit dem Baum, der eingepflanzt war, aber alles war zerstört. Und da bin ich auch rausgegangen. Marcus Fenix ist tot. Und ja, ihn halt da sitzen zu sehen im Stuhl und er wartet da auf einen, das hat mich doch sehr überrascht.
War auf jeden Fall ja. Ein geiler Moment, aber irgendwie, ich habe erwartet, dass er noch lebt. Deswegen, keine Ahnung, auf jeden Fall.
Ja, du solltest Lotto spielen. Für die Gamer.
Ja, ich hab's schon versucht mit dem Lotto spielen, das funktioniert nicht. Kein Glück damit.
Nee, aber wie auch immer, das war, fand ich jetzt nochmal so vom Story-Twist her eigentlich ganz nett. Aber, ja, ganz nett beschreibt auch irgendwie meine Stimmung dann für das Gesamtspiel. Sicherlich freue ich mich darauf, werde ich mir auch holen und spielen, aber ich erwarte jetzt im Gegensatz zu dem ersten Gears of War, was damals ja ein super Knaller war, jetzt hier irgendwie keine spielerische Offenbarung.
Ja, ich habe, so doof das auch das klingt im Vergleich, aber ich erwarte mir theoretisch von Gears of War 4 eigentlich nichts mehr wie bei Uncharted 4 auch. Einfach nur quasi mehr vom Alten in besser.
Ja, wobei ich glaube, Uncharted 4, also würde ich als irgendwie noch besser dann auf jeden Fall ansehen, wenn man jetzt von Evolutionen irgendeinem Spiel ausgeht. Aber gut.
Ja, war jetzt auch ein dummer Vergleich, aber man muss im Endeffekt abwarten. Ich glaube schon, dass sie es hinkriegen. Es hat mir auf jeden Fall mehr Bock gemacht auf das Spiel als der Trailer letztes Jahr. Und
das
ich glaube, alle, die Gears of War gut fanden und voll Bock hatten auf das Gameplay, die werden auch Spaß haben mit dem Neuen. Und den Rest, ja, da muss man mal abwarten, wie es sich am Ende wirklich auch spielt.
Ja. Ich meine, nach Gears hat man dann einen weiteren Microsoft-Titel gezeigt. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Killer Instinct geht in die dritte Runde. Wir haben schon beim Gucken festgestellt, dass keiner von uns jetzt großartig Killer Instinct bisher gespielt hat. Ist, glaube ich, ein sehr schöner Prügler, der, ja, wenn man eben gerne Prügelspiele spielt, wo man glücklich mit werden kann, aber unsere Serie ist es nicht, ne?
Nee, ja, es wurde halt gezeigt, weil General Ram, den man im ersten Gears of War schon umgebracht hat, ein neuer Mitstreiter ist in der Prügelreihe und damit die dritte Season praktisch kickstartet. Ja, sah sehr nett aus, aber als Nicht-Xbox-One-Besitzer bin ich nie in den Genuss von Killer Instinct gekommen. Hätte ich Interesse dran, aber nicht so groß, dass ich jetzt sagen muss, wow, General Ram ist da, jetzt brauche ich Killer Instinct.
Also General Ram wäre eigentlich ein geiler Name für die neue Konsole.
Ja. Also ich habe das Killer Instinct tatsächlich angespielt, es war ja auch mal Games with Gold, aber es ist einfach, das Gameplay ist sogar sehr gut, so aus Sicht eines Laien oder sag ich mal eines Prügelspiel-Laien, aber das Universum hat mich halt nie gepackt. Wir kommen ja noch auf einen Prügler, der in dieser Konferenz ebenfalls gezeigt worden ist und da ist einfach das Universum für mich viel, viel interessanter.
Ja, also ich habe auch keinen Bezug zu dem Spiel, das ist es halt. Ich glaube, es ist weder besser noch schlechter eben als andere Spiele aus dem Genre. Ich habe auch ein paar Stunden zumindest gespielt, also ich habe da schon auch ein bisschen mit gezockt, aber ja, lebt und oder steht und fällt halt damit, glaube ich, was man mit seinen Kumpels gerne zockt. Und da ist bei mir eher ein Street Fighter oder Dead or Alive an der Tagesordnung. Andere haben andere Spiele. Ja. So ist das. Aber was man danach gezeigt hat, das hat mir schon deutlich besser gefallen.
Oh ja. Bisschen Gas geben in der Welt von Forza Horizon 3.
In Australien, mit Kängurus, mit Dschungel, mit Wüste, mit Buggies.
Mit Strand.
Instant Join. Man kann jederzeit bei Freunden ins Rennen einsteigen. Also sehr, sehr, sehr geil, was man dort gezeigt hat. Und dann eben im Horizon-Style. Das heißt, alles etwas arcadier. Ja. Hat mich sehr angesprochen. Mit dem geilen Soundtrack dazu. Schaut euch auf jeden Fall mal den Trailer an. Allein der Soundtrack sorgt da für Gänsehaut.
Ja, definitiv. Es sah halt sehr, sehr geil aus. Die Leute haben halt parallel auf der Xbox One bzw. PC halt zusammengespielt. Man muss halt am Ende gucken, wie es dann am Ende auf der Konsole aussieht. Was ich halt geil habe, war wirklich dieser Instant Co-op Join, wenn man halt zusammenspielen möchte. Und dann hast du quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel Thomas' Spiel beitreten würde, dann hast du gesehen, dass ein Hubschrauber über Thomas hinwegfegt und dann das Auto von mir in seiner Spielwelt abwirft. Das fand ich schon sehr geil. Und ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Forza ist halt so ein Aushängeschild von Microsoft, wenn es um Rennspiele geht. Und die Horizon-Reihe hat mir immer sehr viel mehr gefallen als das eigentliche Forza. Von daher war ich auf jeden Fall sehr, sehr froh über die Ankündigung.
Ja, Ankündigungen, reihen sich an Ankündigungen. Wobei eine Sache, glaube ich, nicht angekündigt worden ist, da muss ich nochmal eben zurückspringen. Wann die Slim herauskommt, da ist kein Datum genannt worden, ne? Kann das?
Nee. Und Crackdown wurde nicht gezeigt. Das ist jetzt auch schon wieder irgendwie in der Entwicklungshölle oder irgendwas? Das ist ganz komisch.
Hatte ich doch schon im Vorfeld gewitzelt, dass wenn die neue Konsole kommt, das Ganze dann ohne Cloud gestemmt werden kann. Das stellen die zurück bis nächstes Jahr. Da hat sich dann die Power of the Cloud
auch erledigt.
In dem Fall dann erledigt. Ja, mal gucken, wie lange man davon noch redet. Egal. Aber nach Forza Horizon ist dann ReCore wieder aus der Versenkung erschienen. Letztes Jahr schon mit einem stimmungsvollen Trailer angekündigt. Dieses Jahr stimmungsvoll weitergeführt. ReCore als neues Spiel als, würde ich sagen, irgendwie als Action, Adventure, Hüpf, sonst was Spiel angekündigt.
Es hat mich ein bisschen manchmal erinnert an hier dem Odyssey to the West. Wie hieß das denn?
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Enslaved, genau. Enslaved, genau. Daran hat es mich sehr stark erinnert.
Ja.
Zumindest so.
Aber mit putzigen Robotern in dem Fall.
Ja.
Keinem dicken Steroidentypen, sondern einem mehreren putzigen Robotern, die alle wie Haustiere aussehen. Ich fand es sehr schön. Ich glaube, das Spiel steht und fällt mit dem tatsächlichen Gameplay. Das konnte ich jetzt noch nicht so ganz abschätzen vom Gucken her. Wenn sich das gut steuert, glaube ich, ist das spaßig.
Muss ich leider gestehen, also ich mag den Artstyle, aber es sah sehr undynamisch aus. Die Sprünge wirkten sehr unpräzise. Die Schießereien, die man da gesehen hat, hatten irgendwie wenig Effekt und es läuft auf Unity und bis auf die Grafik, die über Unity Standard aussieht, wirkte das auch ein bisschen amateurhaft, muss ich leider sagen. Also schaut euch mal den Trailer an und wie die Figur springt. Das sieht nicht natürlich aus.
Ja,
sieht total mechanisch aus und es ist Es hat mir ein bisschen den Spaß aus dem Visuellen genommen, weil das sieht super toll aus. Dieses Endzeit-Setting in der Wüste mit Robotern, die sich gegenseitig abmetzeln, sieht cool aus, aber es wirkt sehr. Ich kann das schwer beschreiben, aber es wirkt halt so, als wären die Figuren, als hätten die kein richtiges Gewicht in dieser Welt. Das sieht total komisch aus. Also schaut euch das am besten nochmal selbst an. Wie das für euch rüberkommt.
Das ist vielleicht das, was du ansprichst, wo ich gerade eben meinte, man muss mal auf das Gameplay warten. Vielleicht habe ich das so unterbewusst wahrgenommen, aber das kann gut sein, ja. Dass das alles nicht so, ja, mal abwarten, wie sich das dann tatsächlich in der Praxis spielt, ne. Wobei, wo du gerade nochmal Grafik an sich angesprochen hast, ich muss sagen, interessant finde ich, dass man in der Konsolengeneration jetzt immer noch nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, generell jetzt mal für alle vorgestellten Spiele, die wir heute gesehen haben, dass man merkt, dass die Konsolen so am Limit sind. Bei der 360 fand ich, nach ein paar Jahren hatte man irgendwann den Eindruck, die Sachen, die man jetzt hier sieht, würden auf dem PC direkt um Welten besser aussehen und man sieht, wo auf Konsole gespart worden ist. Da muss ich sagen, das haben wir jetzt bisher noch nicht so wirklich gesehen, ne?
Ja, also teilweise gebe ich dir recht. Also gerade bei dem Forza Horizon 3 zum Beispiel, da hast du echt nicht das Gefühl, als wäre das Limit. Also mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt noch entwickelt.
Ja, wobei ich aber auch nicht sagen würde, dass jetzt die Grafikgranaten heute dabei waren. Also
nee, aber gerade das Enslaved, was du angesprochen hast, das war ja ein Spiel, was eine schlechte Performance hatte und was auch tatsächlich gewisse grafische Mängel aufgewiesen hat, um andere Dinge eben besonders gut darzustellen. Zum Beispiel wenig Umgebungsdetails für bessere Gesichtsdetails oder sowas. Solche Dinge, finde ich, hat man jetzt dieses Jahr noch nicht gesehen, was ja häufig schon mal nach 3-4 Jahren in so einem Konsolenzyklus dann auftritt, ne? Dass dann irgendwann die Programmierer anfangen, auf gewisse Weise den Fokus zu verschieben.
Ja. Gebe ich dir recht.
Ja, und wenn dann nächstes Jahr ja sowieso die neuen Konsolen kommen, vielleicht bleibt einem das diesmal einigermaßen erspart. Ja, aber danach kommt so ein Spiel angekündigt worden, Maurice, was für dich wahrscheinlich eins der Highlights zumindest war.
Es ist in der teuersten Edition vorbestellt. Die Rede ist von Final Fantasy 15.
Wobei man ja von angekündigt nicht reden kann. Ich meine, wir wussten ja, dass es kommt.
Ja, es war mehr, ey, so sieht das Spiel auf Xbox One aus, sieht genauso aus wie auf PS4. Ich glaube, es war mehr, um die Leute zu beruhigen, dass das Spiel auf der One nicht schlecht oder schlechter aussieht, als das, was man es auf der PS4 gesehen hat. Und da die Leute sich eh schon über die Platinum-Demo beschwert haben, dass sie nicht gut aussieht, war das, glaube ich, auch zu erwarten. Das sieht okay aus, das sieht gut aus, finde ich. Ich weiß nicht, was die Leute haben mit der Grafik. Ich finde, es sieht spektakulär aus, was sie da gezeigt haben. Es war ich würde nicht sagen der Kampf, sondern eher das Ausweichen von Titan, der sehr beeindruckende Größen erreicht in dem Spiel. Und es war eine relativ nichtssagende Demo. Also, wenn man Final Fantasy 15 Fan ist, kann man sich das vielleicht auch sparen und sich dann lieber im Spiel überraschen lassen, wie das denn vielleicht im Kontext wirkt.
Das ist ja auch einer der Titel, die wie viele andere auf einmal im September rauskommen, haben wir eben gar nicht gesagt. Forza kommt 27.09., Recore 19.09., Final Fantasy jetzt am 30.09. September wird das neue Weihnachten. Also fangt an zu sparen, je nachdem, was ihr alles kaufen wollt. Ja, also mir hat Final Fantasy an sich, von dem, was ich so gesehen habe, auch gut gefallen, war ein schöner, großer Bosskampf. Ist ja jetzt nicht unbedingt so mein Lieblingsgenre oder mein Lieblingsrollenspiel, aber ich fand zumindest die Videos, die man bisher gesehen hat, mit diesem alten, väterlichen Kreuzritter-Typ ganz, ganz gut. Mal gucken. Die Demo hat mir auch Spaß gemacht, wobei die Grafik da für meinen Geschmack hätte besser sein können, aber gut, wenn es eben da jetzt in dieser Demo einfach nicht so gut ist, vielleicht ist das Hauptspiel dann flüssiger und dann macht es ja auch wieder noch mehr Spaß.
Es ist ja noch Zeit, es ist ja noch nicht Gold.
Definitiv, und ich glaube ja, dass die Demo auch extra zusammengeschustert worden ist, vielleicht ist es einfach mit dann zwar viel Liebe, aber dann doch nicht so viel Liebe zusammengeschustert worden, weil einfach das Hauptaugenmerk ja auf dem eigentlichen Spiel dann auch liegen sollte.
Stimmt nicht so ganz. Nee? Ich weiß, das ist definitiv ein Abschnitt, den man auch im Spiel spielt.
Aha, diese komische Puppenwelt, wo man so klein ist.
Ach so, du meinst die Platinum-Demo. Nee, ich meine Episode des K. Das ist im Spiel drin. Was du mit der Platinum-Demo meinst, ja, das wurde wirklich nur für das Spiel gemacht und das wirkt sehr zusammengeklatscht teilweise. Episode des K hat einen besseren Eindruck gegeben, wobei ich, wie gesagt, auch jetzt nicht fand, dass die Platinum-Demo schlecht aussah.
Nee, nicht schlecht, aber halt hätten, also zumindest auf der One habe ich ja gespielt, hätte ein Ticken flüssiger und schärfer sein können, wenn man zu nah an Sachen dran gegangen ist, dann ja, war es halt etwas grob. Aber gut, soll dem Hauptspiel keinen Abbruch tun. Und ja, Hauptspiel ist auch ein gutes Stichwort, weil was danach gekommen ist, ist kein Hauptspiel.
Überspringen. nächsten zwei Sachen können wir überspringen.
War nur letztendlich auch für mich eine Randnotiz, nämlich für Division wurde Underground die erste Expansion angekündigt. Für Fans des Spiels sicherlich ein Highlight. Ich habe es nicht gespielt, deswegen war es für mich jetzt kein Highlight.
Ja, und danach kam der Battlefield 1-Trailer, den wir schon zweimal zuvor in der EA-Pressekonferenz gesehen haben. Es ist exakt das gleiche Video gewesen. Ihr habt nichts verpasst, wenn ihr die EA schon gesehen habt.
Genau, geiles Spiel, geiler Trailer. Total doof, dass die immer nur das gleiche zeigen. Was,
ja, das waren leider Gottes 3 bis 5 Minuten verschwendet an Material, was wir schon kannten.
Ja.
Und das ist schade, weil der Rest, den hat man so noch nicht gesehen. Also da waren viele Überraschungen dabei, was Videos anging. Und dann mittendrin dieser Battlefield 1 Trailer, den sie einfach, wo EA gesagt hat, wir haben den bisher nur 2 Mal bei uns gezeigt. Ein 3. Mal geht noch bei Microsoft. Also das war schon ein bisschen erbärmlich, EA.
Den sehen wir nachher noch bei Sony.
Und am besten noch bei Nintendo, weil es in der nächste Starttitel ist.
Ja, bestimmt.
Oh Mann, wer weiß, ja. Na gut, also nach Battlefield ging es dann eigentlich spielemäßig mit Minecraft weiter. Minecraft ist ja ein Dauerbrenner. Ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht so viel drüber sagen, außer dass einfach die Vernetzung da nochmal in den Vordergrund gestellt worden ist. Es wird wohl neue Design-Packs geben für diejenigen, die das Spiel weiter individualisieren möchten. Und man kann eben auch sehr schön mit Minecraft wohl cross-plattformmäßig zusammenspielen. Egal, wo der andere spielt, man kann zusammenfinden. Und insbesondere die VR-Variante, die von John Carmack an der Stelle auch präsentiert worden ist, der sich tatsächlich für diese Präsentation auf die Bühne begeben hat für 2-3 Minuten. Das fand ich jetzt im Nachhinein etwas bemerkenswert, weil der sonst schon mal gern stundenlang irgendwie redet. Aber war ihm scheinbar wichtig, da an der Stelle dann den Spaß dann auch nochmal als
mit wichtig VR meinst du den Geldkoffer?
Nee, ich hatte vermutet, dass der nachher nochmal auftritt, um Oculus für die Scorpio vorzustellen, weil da wird ja eben gemutmaßt, dass Microsoft dort auch mit Oculus kooperieren könnte, aber gut, war jetzt erstmal so nicht der Fall, aber scheinbar mögen Microsoft und John Carmack sich gegenseitig oder eben er mag das Geld, was da zur Verfügung gestellt wird.
Ja, etwas irritiert hat mich, dass sie die Texturpakete jetzt auch für den PC anbieten wollen, wo durch die Modder-Szene sehr viel schickere Designpakete kostenlos angeboten werden. Das fand ich ein bisschen lächerlich, aber dieses Minecraft Realms, wo man sich jetzt schon anmelden kann für, ist ziemlich cool, weil du hast ja gesagt, das ist Multiplattform und Cross-Plattform. Wenn du die Handy-Version hast oder die Tablet-Version, kannst du das mit dem PC-Spieler oder Xbox One-Spieler zusammenzocken.
Und da liegt auch der Grund für diese Map oder für diese Packs, glaube ich, weil wie willst du es anders machen? Wenn du zwar dir ein geiles Mod-Ding runtergeladen hast auf dem PC, du aber mit jemand anderem zusammenspielst, der auf Konsole das nicht hat, dafür aber so ein anderes Paket, und du aber sehen willst, wie es da aussieht, dann wirst du die wahrscheinlich brauchen, kann ich mir vorstellen.
Ja, aber das ist doch, es ist trotzdem relativ unsinnig, weil ich meine, dass wenn du jemandes Welt besuchst, dass du das nicht unbedingt, zumindest auf dem PC ist es so, deswegen wundert es mich, wenn ich ein Texturpaket drauf habe, muss der andere das nicht auch unbedingt drauf haben. Und klar, vielleicht ja, sieht's dann halt in dem anderen Texturpaket, was ich benutze, was von einem User kreiert wurde, ein bisschen schlechter aus. Aber jetzt dafür auch nochmal die PC-Zocker abzuzocken.
Ja, wobei das Spiel jetzt ja auch nicht so wirklich teuer ist. Ne? Was kostet das? 25 Euro?
Ja, aber die Texturpakete kosten auch nochmal 1 bis 3 Euro, meine ich. Und ich weiß nicht, ob man da dem PC-Zocker das zumuten muss, der eh schon davon verwöhnt ist, dass er die sehr viel schickeren Texturpakete kostenlos bekommt.
Ja. Na gut, aber ich fand's schön, dass es da nach wie vor noch mal aufgenommen haben. Ich hatte eigentlich gehofft, noch mal so ein bisschen was von der Demo vom letzten Jahr zu sehen, wo man Minecraft frei im Raum auf dem Tisch gebastelt hat, aber das ist, glaube ich, so wie der Rest von der HoloLens dann erstmal in der Versenkung verschwunden, ne? Von HoloLens war ja dieses Jahr dann gar nicht die Rede.
Ja. Ja, sie haben ja auch gesagt, sie sind sich nicht mal sicher, ob das überhaupt jemals markttauglich ist.
Ja, wobei der Witz ist ja, ich bin ja zum Beispiel in der Preview, in dem Beta-Preview-Programm für
für die Xbox und teste momentan halt zu Hause so ein bisschen Cortana und so. Und der Witz ist ja, in dieser Preview sind zum Beispiel der Xbox Store und der Microsoft Store ja schon miteinander verbunden. Und wenn du dir dann zum Beispiel Filme oder Videospiele anschaust, haben die mittlerweile extra ein Symbol dafür, auf welchen Plattformen das Spiel verfügbar ist oder der Film. Und du hast mittlerweile bei Filmen und zum Beispiel bei Minecraft extra das Symbol nochmal stehen für die HoloLens. Das ist in der Systemsteuerung implementiert.
Ja, ich glaube, da muss man einfach mal abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Grundsätzlich fand ich auch letztes Jahr schon, dass Augmented Reality der bessere Weg ist eigentlich im Vergleich zu klassischem VR, wenn man sich einfach dort in der normalen Umgebung nicht so abschottet. Aber beides hat seine Berechtigung und ich glaube, das andere braucht einfach noch ein bisschen. Das kostet ja auch irgendwie $3,000, ne, so ein Entwicklerkit. Das war jetzt ja nichts, was man mal eben kauft und mitnimmt.
Eine ziemlich nichtssagende Präsentation war dann Inside. Das ist von den, oh Gott, wie heißt das Spiel?
Limbo-Machern.
Limbo, genau, von den Limbo-Machern. Und Limbo, der Gag war, Limbo, die haben einen nichtssagenden Trailer gezeigt, aber das Highlight von der Ankündigung war, dass Limbo derzeit kostenlos im Xbox Live Marktplatz angeboten wird.
Und ich habe es noch nicht gekauft, umso besser.
Ja, war eine sehr komische Ankündigung, weil sie von Inside, was demnächst schon rauskommt, nichts gezeigt haben im Endeffekt. Es war praktisch ein Teaser, wenn man so will, und das kommt irgendwie in einem Monat schon raus. Das fand ich total komisch, dass sie da nichts gezeigt haben, weil zu jedem anderen Spiel, was sie angekündigt haben, gab es einen Gameplay-Trailer.
Das stimmt wohl, ja. Und danach kam ja dieser gewaltige Independent-Indie-Spiele-Block, wo, ja, ich würde sagen, mindestens 20 Spiele mal eben durchgehechelt worden sind, also mehr als man mal eben mitschreiben konnte. Highlight war für mich Yooka-Laylee, dieses Spiel von den X-Rare-Machern, was dort gezeigt worden ist. Und wie heißt dieses Spiel mit dieser Tasse? Cuphead ist mal wieder gezeigt worden, zum achten Mal hintereinander. Mal gucken, ob das auch nochmal irgendwann fertig wird.
Ja, es ist genauso wie das Below. Da freue ich mich schon seit zwei E3-Ankündigungen drüber, weil ich schon Bock habe auf so einen düsteren 2D-Plattformer mit Dark Souls-Inspiration. Aber sie zeigen den seit zwei Jahren durchgehend in jedem Indie-Block und er wird ständig verschoben und kommt nicht.
Bei Cuphead hat das aber einen Grund. Das war nämlich vorher ein Boss-Rush. Und aufgrund von Fankritik, das haben sie nämlich im letzten Trailer gezeigt, haben sie jetzt mittlerweile so Mega-Man-Level davor gepackt. Also du hast jetzt nicht mehr Boss nach Boss nach Boss, sondern richtig ein Level und dann ein Boss. Und dann einen nächsten Level und dann wieder ein Boss. Und deswegen hat sich das vermutlich nochmal ein bisschen rausgezögert. Das Video kam Ende letzter Woche raus. Schaut euch das am besten doch mal an. Das sah sehr, sehr cool aus. Also, das ist so einer der Exklusivtitel, wo ich wirklich drauf Bock habe.
Ja, da bin ich schon seit längerer Zeit gespannt drauf. Von daher, überraschen lassen.
Ja, auf jeden Fall hat man den Indie-Zug mittlerweile mit aufgegriffen. Man hat ja mal vor zwei, drei Jahren den Eindruck, Microsoft wollte keine Indie-Spiele mehr, aber das scheint man jetzt auch korrigiert zu haben. Nach TV ist man jetzt wieder bei Games angekommen.
Genauso wie man ja versucht, auch Early Access auf der Konsole zu pushen. Es wurde dann ja auch ein bisschen was über die Game Preview erzählt und unter anderem angekündigt, dass jetzt demnächst We Happy Few zunächst konsolenexklusiv im Game Preview für die Konsole erscheint, für die Xbox One Konsole.
Das stimmt, ja. Wobei, viel mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht mehr sagen.
Ich fand das Setting interessant.
Das Setting ist sehr interessant. Es sind halt ehemalige Bioshock Infinite-Leute dahinter. Die haben sich von Irrational abgespalten und machen jetzt We Happy Few eben. Und die sagen, es ist halt so eine Mischung aus, ich sag mal so, Walking Simulator und einem Bioshock. Mit sehr viel Wert, zumindest laut Entwickler, mit sehr viel Wert eben auf Narrative.
Ah ja, stimmt, das war das Bioshock-Spiel. Jetzt habe ich es wieder vor Augen. Ja, sah sehr schick aus.
Ihr habt das mit Bioshock verglichen. Ich fand, das hatte sehr viele Firewatch-Anleihen. Nicht im Sinne, dass da wie Firewatch funktioniert, sondern wie Firewatch seine Geschichte erzählt. Konstant aus der Ego-Perspektive und mit einer mit einem erschlagenen Event nach dem anderen. Und ich bin sehr gespannt, wie denn das richtige Gameplay aussehen wird, weil man hat gesehen, okay, man nimmt diese Pille nicht mehr und auf einmal sieht man die harsche Realität und ist dann auf der Flucht, aber dann wird man gefangen. Und ich wüsste zu gerne, was man eigentlich in dem Spiel macht. Ist man in einem Schlauch gefangen, wirklich à la Bioshock?
Hab ich tatsächlich schon ein paar Gameplay-Videos gesehen. Es ist ja schon seit ein paar Wochen bei Steam auch als Early Access verfügbar. Und es sind einerseits halt eben, klar, so Schlauchlevels, aber meistens hast du halt so Hub-Welten. Und du musst halt in diesen Hub-Welten, musst du meistens Rätsel lösen oder Hinweise finden. Also ich sag mal, in dem Fall wirklich ähnlich zu Firewatch. Und das Interessante an dem Gameplay ist halt eben, du musst versuchen, dich so unauffällig wie möglich zu verhalten, damit den Leuten, den Wachen nicht auffällt, dass du diese Pille nicht genommen hast. Oder du hast halt ständig die Möglichkeit, du wirst halt ständig gefragt, ob du die Pille nicht doch nehmen möchtest. Und da bin ich halt sehr gespannt, wie sich das äußert, wenn du quasi, was passiert, wenn du quasi durch so ein Level durchkommst, oder ob du, oder was passiert, wenn du halt die Pille nimmst. Und ein paar Videos haben halt auch noch so, ich sag mal, so ein bisschen Kampf gezeigt, wobei der Kampf so ein bisschen aussah nach Dishonored im Nahkampf. Also ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber es gab, also bisher habe ich zumindest in keinem der Gameplay-Videos Schusswaffen oder sowas gesehen.
Okay. Ja, ich hatte vom Gefühl her mehr Firewatch, wie gesagt, wie das rüberkam einfach. Also ich bin gespannt, was das letztlich wird.
Ja, danach hat man dann ein Spiel ja angekündigt, was an sich eher eine Kleinigkeit ist, aber dann doch ordentlich Suchtcharakter haben könnte, nämlich ein Standalone Gwent The Witcher Card Game. Jeder, der Witcher gespielt hat, kennt dieses Gwent-Spiel. Auch die Entwickler haben festgestellt, dass obwohl die Spielwelt so groß ist und die Quests so toll, dass viele Spieler einfach nur stundenlang an irgendwelchen Kneipentischen gesessen haben, um Gwent zu spielen. Und so hat man sich jetzt entschieden, eben im Stil eines Hearthstone das Ganze als Standalone-Spiel rauszubringen. Kann, glaube ich, gut funktionieren. Es wird vermutlich jetzt einfach mal kein teures Spiel sein, insofern CD Projekt war bisher eigentlich auch immer für eine faire Bepreisung und auch Handhabung bekannt. Ich glaube auch nicht, dass man hier irgendwelche Kartenpakete groß kaufen muss. Vielleicht irre ich mich, aber ich würde die jetzt eher so einschätzen, 15 Euro und ab dafür. Und alles Weitere wird dann in-game erspielt. Was denkt ihr?
Also grundsätzlich, ich habe Gwent sehr, sehr gerne im Spiel gespielt. Ich bin wahrscheinlich auch einer dieser Spieler, die stundenlang einfach nur Gwent gespielt haben. Deswegen finde ich das vom Prinzip her sehr, sehr geil. Sie haben halt schon erwähnt, dass sie das eigentliche Gameplay, die Regeln auch ein bisschen extra angepasst haben. Da bin ich mal gespannt, wie das im Einzelnen funktioniert. Ich fand's cool, dass sie extra eine Singleplayer-Kampagne eingebaut haben, dass du im Notfall auch mal alleine spielen kannst, ohne menschliche Gegner. Ich hoffe, dass die das, sagen wir mal, ordentlich hinkriegen. Auf der anderen Seite vertraue ich, dass CD Projekt Red eigentlich quasi schon blind. Und dann mal gucken. Also ich denke mal, hier nach dem Podcast werde ich erstmal auf die Homepage gehen und mich für die Beta anmelden. Die startet ja im September.
Ja, also ich glaube, für jeden Kartenspieler auf jeden Fall ein passendes Spiel. Hearthstone hat mir auf jeden Fall auf dem PC auch gut gefallen. Insofern, alles, was irgendwie in Richtung Magic geht, kann man, glaube ich, ganz gut spielen, ja. Ja, danach gab es eins auf die Nase. Du hast eben schon gesagt, ein Prügelspiel ist vorgestellt worden. In dem Fall war es Tekken 7. Ein Spiel von einer Traditionsserie. Man hat direkt auch althergebrachte Charaktere gesehen in sehr, sehr schöner Grafik. Ich denke, das wird Spielegrafik gewesen sein. Hatte also auf jeden Fall das Niveau von einem aktuellen Street Fighter, kann man sagen. Tekken als Serie an sich hat mich jetzt bisher immer kalt gelassen. War jetzt nicht so meine Prügelserie, aber ich glaube, ihr wart eben schon ganz begeistert, ne?
Ja, also auf jeden Fall kann ich mit den ganzen Prüglern, ich hatte das ja schon bei Killer Instinct erwähnt, ich kann mit Tekken auf jeden Fall am meisten anfangen. Ich habe mich richtig gefreut. Überrascht war ich halt vor allem darüber, dass es auf einer, also auf der Microsoft PK gezeigt worden ist und nicht zum Beispiel bei Sony, weil Tekken ja eigentlich, ich sag mal, traditionell eher eine PlayStation Plattform bedient hatte. Und gleichzeitig war ich am Anfang sehr verwirrt. Ich denke mal, da wird mir der Maurice auch zustimmen. Wir hatten die ganze Zeit im Laufe des Trailers noch gerätselt, ob das jetzt Tekken ist oder Tekken Cross Street Fighter, denn Akuma ist drin. Akuma ist, sagen wir mal, der Hauptkontrahent in dem Trailer, und das hat mich doch sehr überrascht.
Das war sehr komisch, ja. Ich bin jetzt nicht der größte Tekken- und Street Fighter-Fan, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Akuma ein Street Fighter-Charakter ist. Und da das ja nie rausgekommen ist, dass das Gegenstück zu Street Fighter X Tekken, hätte ich schwören können, dass es das wäre. Weil das einfach danach aussah. Mit Akuma hat man nämlich auch bekannte Street Fighter-Manöver ausführen können. Und dann ist es einfach Tekken 7. Okay, war nicht schlimm, weil das Coole ist, du hast es schon gesagt, Thomas, da diese Integration von einem Story-Mode ist ziemlich geil gewesen. Das hat sehr viele Mortal Kombat Injustice-Anleihen. Du hast eine coole CG-Cutscene, die dann ohne irgendwie großen visuellen Unterschied ins Gameplay überzuwechseln. Und nachdem man mit Heihachi, ich weiß nicht, wie er heißt, Heihachi, Akuma besiegt hatte, ging es direkt über in die nächste Cutscene. Und das sah so super aus. Ich würde das Spiel gerne nur wegen dem Story-Mode spielen. Dickes Plus gegenüber Street Fighter 5, dass der dem Spiel sofort beiliegt. Habe ich Bock drauf. Das sah sehr cool aus.
Ja, also für den Prügel-Fan auf jeden Fall wieder ein Highlight, weil ich glaube, für die nähere Zukunft ist ja auch ansonsten nicht so viel angekündigt. Mit Street Fighter sind wir durch.
Dauert ja vor allem auch nicht mehr lange. Ich meine, die hatten gesagt, was hatten sie gesagt? Frühes 2017?
Ja. Early 2017, yeah. Genau. Ja, und danach kam dann für mich rein spielemäßig wahrscheinlich das Highlight, doch, wenn ich über die Liste drüber gucke, ja, mit Forza Horizon 3 gemeinsam auf jeden Fall das Highlight der PK, nämlich Dead Rising 4 ist angekündigt worden, war ja schon ein bisschen geleakt in den letzten Tagen, und was man hier an Gameplay gesehen hat, sah famos aus, also vom grafischen Niveau her auf jeden Fall mit dem dritten Teil auf der Xbox ebenbürtig, wenn nicht wahrscheinlich was besser, weil der erste Titel war ja damals noch so ein 720p-Titel, der ja auch für die 360 noch begonnen wurde mit der Programmierung. Also ich denke, das wird jetzt ein reines Next-Gen-Spiel dann sein, und allein schon wieder diese verrückten Waffen und das ganze Setting, das spielt diesmal zur Weihnachtszeit, und man schießt da teilweise mit Zuckerstangen den Zombies mit so einer Art Armbrust mitten in den Kopf, das sah schon cool aus, und ich erwarte mir einfach wieder diesen verrückten Spaß, man spielt wieder die Hauptperson des ersten Teils, und ja, also wer Zombies mag, kommt glaube ich sowieso an einem Dead Rising nicht vorbei, weil das Spiel eigentlich Spielspaß und Zombies zu einem Meisterwerk schon auch in der Vergangenheit.
Ja, vor allem, weil es halt die ganze Thematik nicht so ernst nimmt. Du hast ja die abgedrehten Waffen schon erzählt, und in letzter Zeit, ich sag mal, mit Walking Dead, mit DayZ und wie sie nicht alle heißen, hat man halt immer sehr, sehr ernste, düstere, sagen wir mal, Zombie-Szenarien. Und Dead Rising 4 nimmt gern den Spieler, aber auch sich selbst eben aufs Korn. Es ist halt, nimmt sich nicht so ernst, und auch die ganzen Nebencharaktere, denen man auch begegnet, sind teilweise total abgedreht und absurd, und es fühlt sich eher so an, als würdest du halt eine abgedrehte Comic-Geschichte spielen. Von daher ist auf jeden Fall auch eines meiner Highlights der PK.
Ja, ich bin ja normalerweise Zombie-Muffel, und ich finde, dass Dead Rising 2 und 3 zumindest sehr unnötig düster wirkten insgesamt. Aber der Trailer zum vierten Teil war tatsächlich mein Highlight dieses Mal. Also die Weihnachtsmusik, die fröhliche. Du siehst, wie heißt der Charakter? Frank West? Ist das der?
Ja, ich glaube schon, ja.
Der sitzt da schön vor seinem angeblichen Weihnachtsbaum, und du hörst immer nur so Zombie-Gemurmel. Und dann siehst du am Ende des Trailers, wie er so eine Ölspur anzündet, und dann der Weihnachtsbaum sind so Zombies übereinander gestapelt. Und der Hammer. Das sah super toll aus. Und dadurch, dass es an Weihnachten spielt, auch einfach farbenfroh und schön verspielt. Er schreibt sich dann auch so Twitter-Nachrichten im besten Stile, Frank is back, und fotografiert dann seinen schönen Weihnachtsbaum, wie er gerade abfackelt. Und es wirkte sehr viel verspielter und ja, so insgesamt weniger ernst als die ersten drei Teile. So kam es zumindest rüber.
Ich bin ja tatsächlich mal gespannt, ob jetzt das Dead Rising 4 nach Mortal Kombat und Doom auch mal endlich in Deutschland erscheint.
Da hoffe ich ja auch drauf. Gut, ich habe mir schon beim letzten Mal ja eine Importversion besorgt zum Release. Ärgerlich war es eben, dass man die sehr, sehr guten DLCs, den ersten konnte ich noch kaufen, da war mal irgendwie kurzfristig ein Fehler im Store, da war das ganz am Anfang scheinbar nicht gesperrt, aber die anderen drei habe ich nicht mehr bekommen und ich war bisher auch irgendwie zu geizig, mir dann jetzt nochmal nach mehreren Jahren die Komplett-Edition aus Österreich zu bestellen, also da fände ich es auch eigentlich angebracht, zumal ja bei dem Spiel, obwohl man natürlich mit den Zombies nicht nett umgeht, aber dieser Comedy-Charakter doch sehr stark im Vordergrund steht. Also für mich noch viel, viel mehr als zum Beispiel bei einem aktuellen Doom, ne?
Ja.
Wo er tatsächlich bösartig gemetzelt wird und hier hast du ja tatsächlich nur Fun mit den ganzen Zombies. Also ja, warten wir mal ab. Gut, von den Zombies ging es dann weiter zu Scalebound, einem Spiel, was mich jetzt wiederum dann nicht so doll interessiert hat. Drachen zähmen leicht gemacht, heißt der Film. Ja, wie fandet ihr es?
Ich bin Platinum Games Fan und als Platinum Games Fan muss ich sagen, es hat nichts vom Platinum Games Charme. Der Hauptcharakter ist nervig, was zumindest in Richtung Dante geht, aber die Action sah lahm aus, es hatte alles so ein bisschen MMO-Charakter und es ist nicht das Spiel, was ich als Platinum-Spieler sehen wollte. Das hat kein Tempo, es hat keine coolen, dicken Action-Sequenzen. Das wirkt alles sehr, ja, MMO-haftig. Du hast gesagt, das hat was von World of Warcraft. Ich habe World of Warcraft nie gespielt, aber ich kann mir jetzt vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Und ich war nicht beeindruckt, muss ich leider sagen. Es sieht toll aus, aber es hat irgendwie so der Platinum-Feinschliff gefehlt.
Ja, ich muss dir zum Teil zustimmen. Ich bin ja genauso wie du Platinum-Fan und auch wenn der Hauptcharakter so absolut nichts für mich ist, ich finde das Setting an sich schon so ziemlich geil. Und dass du halt so einen fetten Drachen als Companion hast, den du Befehle geben kannst, finde ich, spricht mich auf jeden Fall an. Aber das letzte Fünkchen Platinum Charme hat wirklich gefehlt. Vor allem, weil ich dir gerade, was so das Tempo angeht, ich kann dir da leider nur zustimmen. Ich finde es halt ist vor allem deswegen traurig, weil das Spiel hatte ja letztes Jahr schon einen Gameplay-Trailer. Und in dem hast du, das Gameplay in dem letzten Trailer war viel schneller. Ich meine, ihr könnt euch das ja jetzt nochmal anschauen. In dem Trailer geht es weniger gegen einen fetten Boss wie dieses Jahr, sondern du hast auch wirklich normale Menschengegner in dem Spiel vom letzten Jahr. Und da war das Spiel deutlich schneller und du hast sehr schnell gemerkt, ah okay, da und da kannst du die Ansätze von Platinum quasi sehen. Und dann bringen sie quasi dieses Jahr den nächsten Trailer raus, der Release rückt immer näher und der Trailer wirkt wie ein Rückschritt im Vergleich zu letztem Jahr.
Ja, ich fand den Trailer letztes Jahr schon ziemlich schlechter. Ich glaube, der von der Gamescom war das, ne? Da hatte mich Thomas auch berichtigt, dass er den okay fand. Ich fand den von der Gamescom schon nicht gut. Und leider Gottes hat diese Demo den Eindruck nur bestätigt. Wie gesagt, der Boss sah cool aus, aber die Pfeile, die Attacken, die haben irgendwie nichts visuell angerichtet an dem Gegner. Und es sah nicht gut aus. Das hatte wirklich so was MMO-haftiges. Da sind halt dann Zahlen aufgeploppt, anstatt dass der Gegner zurückschreckt oder irgendwas. Und es fehlt irgendwie diese flotte, mitreißende Action.
Also sie haben meinerseits zumindest noch, sagen wir mal, so ein Fünkchen Hoffnung habe ich. Ich werde es zumindest mal anspielen oder so und mich gerne eines Besseren belehren lassen, einfach weil es Platinum ist, aber momentan bin ich da sehr skeptisch. Also letztes Jahr noch bei der Ankündigung, auch davor, da war ich noch deutlich gehypter. Mittlerweile, ich nehme es mit, wenn es kommt, aber groß gehypt bin ich leider nicht mehr.
Ich wünschte, sie würden, ich verstehe, weshalb sie es machen, aber ich wünschte, sie würden mal wieder einfach ein Spiel von sich aus machen, anstatt zu sagen, okay, Microsoft will, dass wir was machen. Okay, Scalebound. Oh, Activision will schon wieder ein scheiß Lizenzspiel. Turtles. Ich habe das Turtles nicht gespielt, aber ich habe nur Schreckliches gehört. Mhm. Und ich wünschte, sie würden einfach mal sagen, okay, die Scheiße läuft nicht mehr. Wir machen mal wieder ein richtiges Platinum-Spiel. Das letzte, was mir jetzt einfällt, wäre Bayonetta 2. Das ist leider Gottes auch schon wieder ewig her.
Ja.
Und oder Transformers, besser gesagt. Das habe ich aber nicht gespielt. Da habe ich noch zumindest was nachzuholen. Aber jeder, der das schon gezockt hat, der wartet jetzt und wartet und er bekommt einfach kein richtiges Spiel von denen, was auch dieses Platinum-Gefühl hat, sage ich mal.
Das lässt sich eigentlich auch ganz gut auf das nächste Spiel ummünzen. Die Rede ist von Sea of Thieves, dem nächsten Rare-Spiel, das ja auch schon letztes Jahr mit einem Trailer angekündigt worden ist. Dieses Jahr gab es ja endlich Gameplay zu sehen.
Und das war letztes Jahr übrigens auch Gameplay. Also selbst wenn es gerendert war, aber das war aus First Person. Aber
auf jeden Fall deutlich weniger jetzt und auch also viel nichtssagender als dieses Mal. Und ich glaube, bei uns dreien haben sich bei allen dreien die Befürchtungen des MMOs, ich sag mal, zumindest bestätigt.
Ja, es ist nun mal ein MMO, aber es erschien mir quasi wie ein WoW ohne den Raid-Anteil, zumindest das, was man da gesehen hat. Da hat ja eine Gruppe von Freunden relativ lustig zusammen, sind über ein Schiff gelaufen, durch eine Piratenstadt, haben in einer Kneipe gesessen, Bier getrunken, sind dann auf dem Schiff und mit dem Schiff aus dem Hafen rausgefahren und haben dann, und dann wurde spannend, sehr koordiniert zusammen im Team dieses Schiff gesteuert und dann auch sich mit einem anderen Schiff angelegt, wo man sich so ein bisschen fragt, puh, wie soll das mit den typischen Random-Leuten funktionieren, wo der eine die ganze Zeit nur rumhüpft, der andere am liebsten die Kanone aufs eigene Schiff richtet und der vierte irgendwie jemand ist, der mit seinem Pet nicht umgehen kann. Aber ja. Gut, da muss man mal schauen. Ich glaube, das Potenzial ist groß. Das sieht mir nach einem sehr freundlichen Spiel aus, wo man letzten Endes Pirat spielen darf. Und ob das dann tatsächlich einen bei der Stange hält, ist die große Frage.
Muss halt dazu sagen, so vom Prinzip her finde ich das ja sau interessant. Ich meine, ich fand es schon ganz cool, dass halt auch jeder wirklich seine Rolle spielt. Der eine muss steuern, der andere benutzt die Kanonen und ein dritter ist unter Deck und stopft wirklich die Löcher, damit das Wasser nicht reinfließt. Aber ich gebe dir da recht, so ein Spiel steht und fällt halt mit den Mitspielern. Und im Prinzip hat es ja sehr viele Ähnlichkeiten mit, sagen wir mal, mit einem DayZ. Und das läuft ja auch sehr gut. Das Problem ist halt nur, bei einem DayZ, da kannst du ja auch theoretisch der Lone Rider, der Lone Wolf sein und einfach arschig sein und jeden anderen Spieler um die Ecke bringen, sag ich mal. Und hier bist du halt wirklich darauf angewiesen. Du kannst das Schiff halt nicht alleine steuern. Und ich glaube, wenn du nicht irgendwie mindestens 5-6 Leute hast, die das aktiv spielen und man kann sich irgendwie jeden zweiten Abend für 2 Stündchen zusammensetzen. Ich glaube, mit Randoms wird es keinen Spaß machen. Und da muss man mal gucken, inwiefern vielleicht dieses neue Xbox-Feature mit dem Looking for Group Abhilfe schafft. Aber ich sehe halt momentan das Potenzial. Ich glaube halt nur nicht, dass es wirklich funktioniert.
Ja, das größte Problem wird sein, dass du am Ende nach einem Monat wahrscheinlich schon, wenn nicht sogar früher, einfach keine Spieler mehr findest.
Oder die halt Spieler, die da sind. Oder findest, die dir ans Leder wollen, weil sie in ihren Gruppen schon.
Genau, die einfach ihr eigenes Ding durchziehen. Und die Sachen, die sie gezeigt haben, wirkten zu sehr nach, man muss sich absprechen, man kann das Schiff niemals alleine steuern, weil man so viele Dinge beachten muss und ausführen muss. Und wenn du dann gefangen bist in der Welt mit 100 anderen Spielern und im Endeffekt allein dich gegen die Welt stellst, sage ich mal, sieht das nicht aus nach Spaß. Ja. Und ich vermute leider, dass da genau wie bei jedem anderen MMO Spiel einfach nach, ja, dass das nicht WoW heißt, nach einem Monat schon wieder tote Hose ist.
Ja, wobei man halt dazu sagen muss, ist gerade da, wenn man sich bei der Konkurrenz von WoW mal umschaut, ich wünsche, die hätten das auch bei Sea of Thieves gemacht, denn ein gutes Beispiel ist, man mag die Spiele vielleicht mögen oder nicht, aber gerade sowas wie ein Star Wars The Old Republic oder das aktuelle Final Fantasy Online, sie haben ja auf jeden Fall immerhin eine Solo-Kampagne und die ist teilweise richtig, richtig gut. Also die Solo-Kampagne von Star Wars habe ich super gern gespielt und das, was ich von Final Fantasy gesehen habe in den 20, 30 Stunden, die ich gespielt habe, war auch sehr gut. Da hattest du ja wenigstens noch die Möglichkeit, wirklich alleine zu spielen und deinen Spaß an dem Spiel zu haben. Und bei Sea of Thieves, da haben sie ja noch gar nichts zu gesagt, ob du überhaupt irgendwas solomäßig machen kannst.
Nee. Mich hat's so ein bisschen an das fallen gelassene Fable erinnert. Und zwar in der Form, dass mir auch bei Fable irgendwie nach 2-3 Präsentationen immer noch nicht so 100%ig klar war, was macht man da eigentlich? Und das Gefühl habe ich leider hier nach der zweiten Präsentation jetzt auch. Und
ja, also ich glaube, die sollten wirklich eine lange, offene Beta veranstalten, damit jeder, der Interesse hat, da mal reingucken kann. Weil ich glaube,
das wäre tödlich, weißt du? Weil wenn alle sagen, oh wow, ich habe jetzt schon alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat, dann wird sich niemand um das normale Spiel kümmern.
Ja gut, aber ich meine, bei sowas wie in einem Final Fantasy oder bei WoW gab es ja auch eine Beta.
Aber da hast du gesagt, die haben eine dicke Singleplayer-Kampagne. Und wenn Sea of Thieves das einfach nicht bietet und nur dieses Piratenabenteuer ist, so Do-It-Yourself-Adventure-mäßig,
ja, kann das ja krass nach hinten losgehen. Du kannst ja die Welt und das, was du entdecken und befahren kannst und so, und die Anzahl der Schiffe und Waffen, das kannst du ja alles für die Beta begrenzen. Es geht ja nur darum, dass du das reine Gameplay so ein bisschen selber erleben kannst.
Es muss halt gut sein. Bei Overwatch hat es ja auch funktioniert mit der offenen Beta, ne? Da ist ja theoretisch dann nach einer Woche Beta auch alles gesehen, aber...
Ja, aber das ist ein kompetitives Spiel. Und das ist bei Sea of Thieves einfach nicht der Fall.
Wie auch immer, ich glaube, das Spiel muss sich auf jeden Fall seinen Platz hart erkämpfen. Also das, was ich bisher gesehen habe, hat es für mich jetzt, hat zwar die Neugierde geweckt, aber ist nicht...
Ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn Sea of Thieves eben sich an dem Spiel ein Beispiel nehmen würde, das als nächstes angekündigt worden ist. Denn so ein kleiner Xbox-Geheimtipp, State of Decay, hat endlich einen Nachfolger bekommen. Und wir haben am Anfang, weiß ich noch, während der Präsentation, haben wir die ganze Zeit noch gedacht, es wäre Walking Dead oder ein Ableger, aber State of Decay kriegt endlich seinen zweiten Teil. Und ich freue mich da tierisch drauf. Also ich habe den ersten Teil wirklich gern gespielt. Er war technisch und grafisch echt eine Gurke, deswegen freue ich mich schon, dass der zweite Teil jetzt schon im Trailer deutlich besser aussah. Und ich habe da richtig Bock drauf. Also, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es war eigentlich eine sehr schöne Mischung, der Vorgänger war eine sehr schöne Mischung aus einem Zombie-Survival-Spiel wie DayZ und einem Minecraft mit einem bisschen Zombie-U-Einfluss. Und das hat sehr gut funktioniert. Also das hat mich wirklich gefreut. Es gab auch, das ist auch eines der wenigen Spiele, habe ich das Gefühl, die vorher in keinster Weise geleakt waren. Deswegen hat es mich umso mehr überrascht.
Ja, für mich ist es jetzt auch kein Titel, wo ich jetzt so furchtbar drauf warte, aber...
Man muss halt dazu sagen, der Vorgänger hat auch, weiß ich nicht, vielleicht 19,99 gekostet, also viel teurer wird der zweite Teil jetzt bestimmt auch nicht und gerade für das klein bisschen Geld, da steckt jede Menge Spiel drin. Also ich kann jedem nur empfehlen, State of Decay ist immer mal wieder kostenlos am Wochenende oder sowas spielbar, einfach mal reinschauen, es ist tatsächlich auf jeden Fall besser, als die Technik es einen vermuten lässt.
Ja, Grafik war auf jeden Fall okay. Ja, kommen wir zum letzten Spiel, was gezeigt worden ist. Ein wieder auferlebter Klassiker, Halo Wars, diesmal mit der Nummer 2, mit einem fetten Rendervideo angekündigt. Die Rendervideos waren ja auch beim ersten Teil sicherlich Highlight und Motivation des Spiels, weil man einfach wissen wollte, wie die Story weitergeht und auch jetzt für den zweiten Teil ist schon angekündigt worden, dass die Story gewaltvoll und kräftig weitergeführt wird, dass man einen neuen Gegenspieler, einen Super Brute oder wie man es bezeichnen soll, ins Leben gerufen hat, der Gegenspieler der Helden ist. Vom Master Chief war bisher nicht die Rede, ob der in irgendeiner Form auftritt, weiß man nicht.
Glaube ich nicht.
Es war auch, glaube ich, nicht so genau verortet, wo sich das in der Halo-Timeline jetzt einordnet. Also ich habe es zumindest nicht mitbekommen.
Es klang einfach wie ein Nachfolger von Halo Wars. Also so wie der Erzähler das erzählt hat und dann am Ende nach der Präsentation der Typ, der das vorgestellt hatte, diese Einheit, die man in Halo Wars gespielt hat, trifft jetzt auf einen noch größeren Feind. Und man hat auch diese Spartans im CG-Trailer ein bisschen sehen können. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich bin kein Halo-Fan. Ich wollte nur auch noch was dazu beigetragen haben.
Ja, mein Problem ist, dass ich mittlerweile Strategiespiele nicht mehr so gerne mag, weil die mir immer insofern blöd erscheinen, dass ich da häufig zu viel wieder neu spielen muss, wenn man mal scheitert an einer einzelnen Mission. Das ist so Zeitverschwendung pur, aber schon der erste Teil hat sich sehr fluffig und einfach gespielt. Ich hoffe einfach, dass sich das mehr wie ein Actionspiel aus Top-Down-Sicht quasi spielt, mit leichten Strategieelementen. Und wenn dem dann so ist, dann glaube ich, kann man da auch sehr viel Freude mit haben. Wenn das eine zu harte Simulation ist, à la Total War oder Age of Empire oder so, dann hätte ich da wahrscheinlich weniger Freude mit. Von der Grafik her muss ich sagen, okay, sah nett aus, aber ist sicherlich auch keine Grafikbombe.
Hast du denn den Vorgänger gespielt?
Ja.
Weil es war ja schon beim Vorgänger so, also Es ist ein Echtzeit-Strategiespiel und ich muss sagen, schon der Vorgänger, also so mit Hardcore-Strategie, ich sag mal, das Civilization oder Total War hat das dann natürlich weniger zu tun. Es ist halt eher so, baue deine Basis auf, damit du in der Kaserne Soldaten rekrutieren kannst und dann ziehst du halt wirklich mit der Gruppe los, wie in einem Action-Spiel. Und erledigst halt eben die Aufgabe dieser Mission. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das so kompliziert wird, vor allem, weil das ja auf Konsole dann wieder ein Problem der Steuerung wäre. Also ja. Halo Wars damals, der erste Teil, war ein richtiges Highlight für mich. Ich habe das rauf und runter gespielt und ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil und ich glaube, dass die werden das jetzt nicht noch irgendwie strategischer machen oder sowas. Das würde auf der Konsole keinen Sinn machen.
Ich glaube, die wissen auch, dass das letzten Endes ein Nischentitel ist. Ne? Also trotz Halo-Franchise und großer Ankündigungen und allem, was da dazu gehört, du wirst mit so einem Spiel eben nicht die Masse der Call of Duty-Spieler begeistern können. Ne? Also es ist einfach.
Aber es gibt halt auch so schon sehr wenige Strategiespiele auf den Konsolen. Von daher bin ich auf jeden Fall froh drum. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei, auf die wir uns freuen können, zusammen mit dem XCOM, das ja jetzt auch für die Konsolen angekündigt gewesen ist.
Ja, damit war dann die Pressekonferenz zu Ende und auch dieser Podcast ist fast zu Ende. Zusammenfassend für mich kann ich sagen, ich habe mich auf jeden Fall sehr über die Ankündigung der neuen Konsole gefreut. Das lässt Raum für die Zukunft offen und auch die Spekulation, kommt was kommt, nichts ist damit endlich beendet. Jetzt kommt sich nur noch auf die Fakten an, die sicherlich in den nächsten Monaten sich immer weiter festigen werden. Es sind ein paar echt schöne Spiele angekündigt worden, die im Gegensatz zu anderen Konferenzen zumindest auch in der Regel dann noch in diesem Jahr terminiert sind. Eben Dead Rising, Forza Horizon, Gears of War, Recore, alle Spiele, die in diesem Jahr noch kommen. Das waren jetzt auch quasi die Spiele, die mir so am wichtigsten waren, die wir gerade schon genannt haben. Ich würde sagen, für mich war es auf jeden Fall eine gelungene PK. Die wird sich sicherlich an den anderen messen müssen. Dann kann man am Ende sagen, welche einem am besten gefallen hat. Aber im Vergleich zum Beispiel zu EA, die ich auch gesehen habe, und Bethesda, war das hier auf jeden Fall für mich schon mal die liebste von den bisherigen
drei. Ich mochte halt vor allem das Pacing, weil es gab nur sehr, sehr wenige Längen und es ging wirklich Schlag auf Schlag. Du hattest teilweise wirklich nicht mal eine Person, die irgendwas zugesagt hat, nur hattest Trailer nach Trailer nach Trailer. Und das fand ich sehr, sehr gut. Es war jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste PK, die ich je gesehen habe oder so, aber gerade im Verhältnis zu den letzten Pressekonferenzen von Microsoft war es auf jeden Fall eine der besseren. Und ein paar Spiele waren auch auf jeden Fall dabei, auf die ich mich freue. Und auch bei der Konsolenankündigung kann ich dir da nur zustimmen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die angekündigt hatten, fand ich die Präsentation gut. Jetzt durch die neue Hardware bin ich ein wenig gehypt und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass wir auch noch mehr Infos wirklich zur Hardware kriegen.
Klar, und es ist eine neue Hardware, die ohne TV angekündigt worden ist, wobei ich trotzdem hoffe, dass man dieses Durchschleifen des TV-Signals zumindest auch zukünftig beibehält.
Auf jeden Fall, ich habe mich mittlerweile wirklich daran gewöhnt, das mit Cortana steuern zu können.
Ja, also das hätte ich gerne schon, aber das darf eben nicht das Kernelement sein. Ja. Das muss so dieses Bonus-Ding sein, dass da einfach dein TV-Receiver durch die Konsole durchschleifst und dadurch ja alles an einem Ort vereint hast.
Ja.
Und wenn wir dann den Maurice noch dazu kriegen, wieder zurückzukommen in die wunderbare Xbox-Landschaft, dann glaube ich, dann ist alles gut.
Es dauert jetzt noch mindestens 1,5 Jahre, weil ich mir nicht die S holen werde. Dafür ist mir mein Geld zu schade. Ja, ich muss leider sagen, genau wie letztes Jahr schon, ich merke, dass ich nicht mehr die Zielgruppe von Microsoft bin. Die Spiele, die sie gezeigt haben, an sich war es gut, aber nichts davon hat mich angesprochen. Dead Rising 4 war cool und Final Fantasy nochmal ein bisschen zu sehen war auch toll. Aber der Rest war einfach nicht mehr meine Kragenweite. Das war nicht mehr das, was ich aktuell zocke am liebsten. Und ich habe einfach gemerkt, es ist einfach nicht mehr meine Welt, was Microsoft da an Spielen und Spielerschaft anvisiert. An sich fand ich die Präsentation gut, aber du sagst, die war besser als die jetzt die letzten Jahre. Ich fand, die war sehr ebenbürtig zu der vom letzten Jahr. Die einzigen Leerläufe, die es gab, war lustigerweise immer dann, wenn Microsoft-Personal auf der Bühne stand und irgendwelche langsamen, lamen Sachen erzählt hat, äußerst ausufernd über Features, die mich nicht interessieren. Und dazwischen war halt wirklich ein Entwickler kommt auf die Bühne, sagt, ey, wir haben den geilen Scheiß hier, hier ist Gameplay, 100.000 Mal besser als alles, was Bethesda heute Nacht gemacht hat, die ein Spiel nach dem anderen angekündigt haben, aber dann immer mit einem 3 Sekunden CG-Snippet das gezeigt haben. Das war sehr ermüdend. Und ja, ich finde, Microsoft hat sich gehalten, genau wie letztes Jahr, eine sehr, sehr starke Präsentation. Eine sehr durchgehend unterhaltsame Präsentation, aber leider zu wenig für mich als Spieler dabei. Ich bin jetzt sehr gespannt, was Scorpio letztlich wird, aber das heißt auch im Endeffekt für mich 1,5 Jahre noch sich zu gedulden, ob ich dann ins Xbox Geschäft zurückkehre.
Ja, wenn du dann zurückkehrst, hast du zumindest den richtigen Zeitpunkt abgepasst, weil mit der besten Konsole aller Zeiten zurückzukehren, ist sicherlich
Ja,
besser
natürlich.
als mit einer abgespeckten Slim-Version, ja. Na gut. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht heute, die Präsentation zu gucken mit euch und auf der anderen Seite dann natürlich auch diesen Podcast für euch, liebe Hörer, aufzunehmen, denn nichts ist schöner, als noch mit frischen Emotionen das Ganze wiederzugeben. Ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß dieses Jahr auf der E3 oder beim Zuschauen zumindest von den einzelnen Events und ihr könnt uns ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was für euch so die Highlights waren. Würde mich sehr freuen, auch eure Meinung zu hören. In diesem Sinne sage ich alles Gute und ciao, euer Thomas.
Jawohl, dann verabschiede ich mich auch. Es hat mir natürlich wieder mal Spaß gemacht, mit euch hier drein zu quatschen. Und ich hoffe, die Hörer hatten ebenfalls ihren Spaß. Und warten wir mal ab, was die E3 noch bringt. Ich verabschiede mich, euer Roman.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ihr werdet mich heute Nacht irgendwann nochmal hören zu Sonys Pressekonferenz. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Bis dann. Gute Nacht. Guten Tag. Wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.